In der Sendung Credo stellt Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität in Osnabrück die Frage nach dem Sinn des Lebens, denn dieser scheint bei so manch einem in Vergessenheit geraten zu sein. Professor Balkenohl ist auch Buchautor und in diesem Zusammenhang möchte ich gleich auf sein Buch hinweisen, das den Titel trägt »Vom Sinn des Lebens – Orientierungen in unruhiger Zeit«. Wir beginnen heute mit dem ersten Teil der Themenreihe. Ich begrüße dazu ganz herzlich Professor Dr. Manfred Balkenohl. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend, seien Sie gegrüßt.
Darf Sie nun um Ihren Vortrag bitten.
Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria vom Sinn des Lebens. Der Sinnverlust unseres Daseins ist die eigentliche Seelenkrankheit unserer Epoche. Ein Wort aus dem Buch, welches Sie soeben gehört haben, ein Zitat. Mit dem Sinn des Lebens muss auf jeden Fall auch der Wert des Lebens gesehen werden. Der Wert des Lebens, der nicht nur erkannt, also intellektuell erfasst, sondern intuiert, das heißt also innerlich aufgenommen werden muss. Es muss eher der Sinn muss meditiert, also aus der Mitte heraus aufgenommen und vor allem angenommen werden. Das ist zugleich das zentrale Thema der christlichen Botschaft, der zentrale Kern des Erlösungsauftrages Jesu ist in dem Wort aus dem Johannesevangelium zusammengefasst. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. In dieser Fülle sind sämtliche Aspekte und Momente des Lebens des Menschen enthalten. Die Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Weist das Leben als heilige Wirklichkeit aus, die uns anvertraut wird. Damit im Zusammenhang steht der unvergleichliche Wert jeder menschlichen Person. Und zu Beginn in der Einleitung der gerade genannten Enzyklika Evangelium Vitae heißt es, indem auf den Sinn des Lebens geblickt wird, am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nachricht verkündet wird. Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Lukas 2, 10 bis 11. Gewiss, so heißt es in der Enzyklika weiter, ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude aufstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Soweit aus der Enzyklika Evangelium Vitae. Zu Weihnachten heißt es hier, wird der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Also der Blick geworfen auf den Sinn des Lebens. Nun gehen wir noch nicht unmittelbar auf Weihnachten zu, obwohl die Auslagen, das Weihnachtsgebäck liegt von den Auslagen. Wir haben noch ein bisschen vor uns eine Vorbereitungszeit. Aber immerhin steht dieses Wort zu Beginn der Enzyklika Evangelium Vitae. Heute erweist sich die Besinnung auf den Sinn und auf den Wert des Lebens als besonders dringend angesichts der erschütternden Vermehrung und Verschärfung der Bedrohungen des Lebens von Personen und Völkern. Vor allem dann, wenn er schwach und wehrlos ist. Zu den alten schmerzlichen Plagen von Elend, Hunger, endemischen Krankheiten, Gewalt und Kriegen gesellen sich heute andere unbekannte Art und von beunruhigenden Ausmaßen hinzu. Schon das Zweite Vatikanische Konzil beklagte ausdrücklich die vielfältigen Verbrechen und Angriffe gegen das menschliche Leben. Und im Konzil heißt es wörtlich: Was ferner zum Leben selbst im Gegensatz steht, wie jede Art Mord, Völkermord, Abtreibung, Euthanasie und auch der freiwillige Selbstmord, was immer die Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, wie Verstümmelung, körperliche oder seelische Folter und der Versuch, psychischen Zwang auszuüben, was immer die menschliche Würde angreift, wie unmenschliche Lebensbedingungen, willkürliche Verhaftung, Verschleppung, Sklaverei, Prostitution, Mädchenhandel und Handel mit Jugendlichen, sodann auch unwürdige Arbeitsbedingungen, bei denen der Arbeiter als bloßes Erwerbsmittel und nicht als freie und verantwortliche Person behandelt wird. All diese und andere ähnliche Taten sind an sich schon eine Schande. Sie sind eine Zersetzung der menschlichen Kultur, entwürdigen weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie in höchstem Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers. Das war zum Schluss auch wieder ein Zitat aus der genannten Enzyklika. Und sie betont außerdem, weit davon entfernt, sich einschränken zu lassen, ist dieses beunruhigende Panorama stattdessen leider in Ausdehnung begriffen. Mit den neuen, vom wissenschaftlich-technologischen Fortschritt eröffneten Perspektiven entstehen neue Formen von Anschlägen auf die Würde der Person, auf die Würde des Menschen, während sich eine neue kulturelle Situation abzeichnet und verfestigt, die den Verbrechen gegen das Leben einen bisher unbekannten und womöglich noch widerwärtigeren Aspekt verleiht und neue, ernste Sorgen auslöst. Breite Schichten der öffentlichen Meinung rechtfertigen manche Verbrechen gegen das Leben im Namen der Rechte, der individuellen Freiheit und beanspruchen unter diesem Vorwand nicht nur Straffreiheit für derartige Verbrechen, sondern sogar die Genehmigung des Staates, sie in absoluter Freiheit und unter kostenloser Beteiligung des staatlichen Gesundheitswesens durchzuführen. Die Enzyklika fährt fort: Das alles bewirkt einen tiefgreifenden Wandel in der Betrachtungsweise des Lebens und der zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Umstand, dass die Gesetzgebung vieler Länder sogar in Abweichung von den Grundprinzipien ihrer Verfassungen zugestimmt hat, solche gegen das Leben gerichtete Praktiken nicht zu bestrafen oder ihnen gar volle Rechtmäßigkeit zuzuerkennen, ist zugleich besorgniserregendes Symptom und keineswegs nebensächliche Ursache für einen schweren moralischen Verfall. Entscheidungen, die einst einstimmig als verbrecherisch angesehen und vom allgemein sittlichen Empfinden abgelehnt wurden, werden nach und nach gesellschaftlich als achtbar betrachtet. Selbst die Medizin, die auf die Verteidigung und Pflege des menschlichen Lebens ausgerichtet ist, wendet sich in einigen ihrer Bereiche immer eingehender für die Durchführung dieser Handlungen gegen die Person und entstellt auf diese Weise ihr Gesicht, widerspricht sich selbst und verletzt die Würde all derer, die sie ausüben. In einem solchen kulturellen und gesetzlichen Kontext sehen sich auch die schwerwiegenden bevölkerungsstatistischen, sozialen oder familiären Probleme, die auf zahlreichen Völkern der Welt lasten, und eine verantwortungsvolle und rührige Aufmerksamkeit seitens der nationalen und internationalen Gemeinschaften erfordern, falschen und illusorischen Lösungsversuchen ausgesetzt, die zur Wahrheit und zum Wohl der Menschen und der Nationen im Widerspruch stehen. Das Ergebnis, zu dem man gelangt, ist dramatisch, schwerwiegend und beunruhigend. Wir sehen also hier, dass Verhütungsmentalität, Abtreibungs- und Euthanasiekultur den Bestrebungen gegenüberstehen, das menschliche Leben zu erhalten. Um mit den Worten der Enzyklikern noch einmal zu sprechen, handelt es sich um objektive Verschwörungen gegen das Leben. Denn auf diese Weise, so betont die Enzykliker weiter, gelangt ein langer historischer Prozess an einen Wendepunkt mit tragischen Folgen. Ein Prozess, der nach Entdeckung der Idee der Menschenrechte als Rechte, die zu jeder Person gehören und jeder Verfassung und Gesetzgebung der Staaten vorausgehen, heute in einen überraschenden Widerspruch gerät, gerade in einer Zeit, in der man feierlich die unverletzlichen Rechte der Person verkündet und öffentlich den Wert des Lebens geltend macht, wird dasselbe Recht auf Leben, besonders in den sinnbildhaftesten Augenblicken des Daseins, wie es Geburt und Tod sind, praktisch verweigert und unterdrückt. Auf der einen Seite sprechen die verschiedenen Menschenrechtserklärungen und die vielfältigen Initiativen, die von ihnen inspiriert werden, von der Durchsetzung einer moralischen Sensibilität auf Weltebene, die sorgfältiger darauf achtet, den Wert und die Würde jedes Menschen als solchen anzuerkennen, ohne jede Unterscheidung von Rasse, Nationalität, Religion, politischer Meinung und sozialem Stand. Auf der anderen Seite setzt man diesen edlen Proklamationen leider in den Taten ihre tragische Verneinung entgegen. Diese ist noch bestürzender, ja skandalöser, weil die sich in einer Gesellschaft abspielt, die die Durchsetzung und den Schutz der Menschenrechte zu ihrem Hauptziel und zugleich zu ihrem Ruhmesblatt macht. Wie lassen sich diese wiederholten Grundsatzbeteuerungen mit der ständigen Vermehrung und verbreiteten Legalisierung der Angriffe auf das menschliche Leben in Einklang bringen? Wie lassen sich diese Erklärungen in Einklang bringen mit der Ablehnung des Schwächsten, des Bedürftigsten, des Alten, des soeben im Mutterschoß Empfangenen. Diese Angriffe gehen in die genau entgegengesetzte Richtung, wie sie Achtung vor dem Leben und stellen eine frontale Bedrohung der gesamten Kultur der Menschenrechte dar. Eine Bedrohung, die letzten Endes imstande ist, selbst die Bedeutung des demokratischen Zusammenlebens aufs Spiel zu setzen. Unsere Städte laufen Gefahr, aus einer Gesellschaft von zusammenlebenden Menschen zu einer Gesellschaft von Ausgeschlossenen, an den Rand gedrängten, Beseitigten und Unterdrückten zu werden. Die Werte des Seins werden heute durch jene des Habens ersetzt. Jenseits von Lebenssinn und Lebenswert eröffnet sich weitestgehend eine materialistische Sicht. In solcher materialistischen Sicht erfahren die zwischenmenschlichen Beziehungen eine schwerwiegende Verarmung. Die Ersten, die unter den Schäden dieser Verarmung zu leiden haben, sind die Frau, das Kind, der Kranke oder Leidende und der alte Mensch. An die Stelle des eigentlichen Kriteriums der Personenwürde, nämlich dass der Achtung, der Unentgeltlichkeit und des Dienstes, tritt das Kriterium der Leistungsfähigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Nützlichkeit. Der andere wird nicht für das anerkannt und geschätzt, was er ist, sondern für das, was er hat, tut und leistet. Das ist die Herrschaft des Stärkeren über den Schwächeren. Das war gerade wieder ein Zitat aus der genannten Enzyklika. Und wir dürfen sagen, der heute lebende Mensch hält sich für ein handelndes Wesen und stellt sich unter den Leitstern einer aktivistischen Lebensbewältigung sowie eines auf Leistung und Ertrag bedachten Interesses. Dadurch schwindet aber der Sinn des Lebens. Und ich nenne neben diesem Zitat aus dem Buch von der Hoffnung im Menschen das eben schon gehörte, der Sinnverlust unseres Daseins ist die eigentliche Seelenkrankheit unserer Epoche. Damit schwindet auch die Hoffnung des Menschen. Ohne Hoffnung wandelt sich das sinnerfüllte Dasein zur angstvollen Sorge, die zur unablässigen, wenn auch vergeblichen Sicherung der Zukunft nötigt und die Freude am Leben auslöscht. Wir müssen also sagen, dass neben Sinn des Lebens auch der Wert des Lebens gesehen werden muss. Wie wir gesehen haben, auch die Freude am Leben eine große Rolle spielt. Der Sinn des Lebens ist nämlich ebenfalls die Freude am Leben zu haben und weiterzureichen, weiter zu entfachen. Und im Zusammenhang mit Lebenssinn und Lebenswert leuchtet das Kriterium der Personenwürde hervor. Adalbert Stifter, der Dichter, hatte einmal gesagt, das Beste aber, was der Mensch für einen anderen tun kann, ist doch immer das, was er für ihn ist. So können wir auch sagen, wenn wir nochmal einen Blick auf die Hoffnung werfen. Hoffnung zu haben, hängt mit der Verpflichtung zusammen, Hoffnungselemente im Leben der Mitmenschen zu verwirklichen. Es ist ganz wichtig, dass man diesen Zusammenhang sieht. Wenn wir eben auch auf die dunklen Seiten gesehen haben, so tritt hier Licht und Schatten in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Dieser Horizont von Licht und Schatten, diesen Horizont müssen wir sehen. Und wir müssen sehen, dass wir einer ungeheuren und dramatischen Auseinandersetzung zwischen Bösem und Gutem, Tod und Leben, wie die Enzykliker sagt, der Kultur des Todes und der Kultur des Lebens gegenüberstehen. Wir stehen, so heißt die Enzyklika weiter, diesem Konflikt nicht nur gegenüber, sondern befinden uns notgedrungen mittendrin. Wir sind alle durch die unausweichliche Verantwortlichkeit in die bedingungslose Entscheidung für das Leben involviert und daran beteiligt. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir hatten die Wirklichkeit des heutigen Lebens ein wenig in den Blick genommen und gesagt, dass Licht und Schatten eine besondere Bedeutung haben, dass wir in einer ungeheuren und dramatischen Auseinandersetzung zwischen Bösem und Gutem, Tod und Leben, der Kultur des Todes und der Kultur des Lebens stehen. Das sind Worte aus der Enzyklika Evangelium Vitae. Wir stehen diesem Konflikt nicht nur gegenüber, wir sagten, sondern befinden uns notgedrungen mittendrin. Wir sind alle durch die unausweichliche Verantwortlichkeit in die bedingungslose Entscheidung für das Leben involviert und daran beteiligt. Das erinnert tatsächlich an das Alte Testament, an das Buch Deuteronomium. Es erinnert an die Einladung des Moses, wo es heißt, hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Leben und Tod lege ich dir vor. Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Deuteronomium 30, 15 und 19. Es ist eine Einladung, die in gleicher Weise für uns gilt, die wir jeden Tag sehen müssen und die Entscheidung treffen müssen zwischen der Kultur des Lebens und der Kultur des Todes. Und diese beiden Begriffe aus der Enzyklika noch einmal zu gebrauchen. Was den Wert des Lebens und den Sinn des Lebens anbetrifft, hatte der heilige Irenäus gesagt, der lebendige Mensch ist die Herrlichkeit Gottes. Gegen die Häresien hat er dieses Wort gesprochen. 4,20,7. Der lebendige Mensch ist die Herrlichkeit Gottes. Zu seiner Zeit wurde schon diskutiert, wo denn die Herrlichkeit Gottes zu suchen und zu finden ist. Und der heilige Irenäus hat gesagt, der lebendige Mensch ist die Herrlichkeit Gottes. Der heilige Augustinus sagte ein Wort, welches wir kennen. Du, O Herr, hast du uns für dich geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Auch ein Wort, welches auf den Sinn des Lebens gemünzt ist. Im Alten Testament, im Buch Kohelet, lesen wir, Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Überdies hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt. Kohelet 3,11. Das muss ich nochmal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Überdies hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt. Wir meinen oft in diesem Leben, dass die Ewigkeit etwas ist, was in der Zukunft zu erwarten ist, ganz richtig. Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Überdies hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt. Und in der Enzyklika der Genannten lesen wir, aus der Heiligkeit des Lebens erwächst seine Unantastbarkeit. Wir müssen auch das Wort aus der Enzyklika Evangelium Vitae, das ist ja die Enzyklika über den Sinn des Lebens und über den Wert des Lebens. Darum habe ich sie immer wieder vor Augen, wenn ich zum Thema Sinn, Wert des Lebens spreche und auch über die Unantastbarkeit des Lebens, über die Würde des Lebens, alles Begriffe, die zusammengehören. Hier heißt es in der Enzyklika, in jedem Kind, das geboren wird, und in jedem Menschen, der lebt oder der stirbt, erkennen wir das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit feiern wir in jedem Menschen, der Zeichen des lebendigen Gottes, Ikone Jesu Christi ist. Erinnert natürlich an das Wort von Irenäus, der lebendige Mensch ist die Herrlichkeit Gottes. Und ich darf an dieser Stelle bemerken, es gehört zum Erziehungsauftrag der Eltern, die Kinder durch Zeugnis dem wahren Sinn des Lebens, den wahren Sinn auch des Leidens und des Sterbens zu lehren. Denn auch Leiden und Sterben gehören zum Leben. Vom Sinn des Lebens heißt es noch einmal die Enzyklika des Papstes Johannes Paul II., dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Das ist der Sinn des menschlichen Lebens. Das menschliche Leben ist ein Geschenk, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Dieses Wort steht im Zusammenhang vom Sinn der Zeugung als bevorzugtem Ereignis, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Und in dem Zusammenhang steht ja an einer anderen Stelle, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Also die Schöpfung ist ja nicht eine einmalige Tat, nicht nur eine einmalige Tat Gottes, sondern die Schöpfung wird weitergeführt, wird erhalten und weitergeführt. Wodurch? wird Gottes Schöpfung denn erhalten und weitergeführt. Hier in der Enzyklika steht das Wort, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Im selben Kapitel, nämlich Kapitel 43, ist die Rede auch von der Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes wird im Zusammenhang gesehen mit der Verantwortung des Menschen. Eine Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Das erinnert natürlich an die sehr frühe Theologie, die wir hatten und immer noch haben, an die Patristik der Vätertheologie. Einer der Väter war der Bischof Amphilochios, der die heilige, erwählte und über alle göttlichen Gaben erhabene Ehe gepriesen hat, als Erzeuger der Menschheit, als Urheber von Ebenbildern Gottes. Wir sehen also, dass der Sinn und der Wert des Lebens von Anfang an in der christlichen Sicht, in der christlichen Religion vorhanden war, im Christentum vorhanden war, nicht nur vorhanden war, sondern das eigentliche Kernstück ausmachte. Auf dich hin, oh Gott, sagt Augustinus, ich sage es nochmal, hast du uns erschaffen und rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Der Sinn des Lebens ist in jede Menschenseele eingesenkt, hineingelegt, in jeden Menschen hineingelegt. Und die Aufgabe des Menschen ist es, nun ihn zu finden. Der Sinn, das ist der Sinn der christlichen Existenz. Nicht die zahlreichen Ängste und Nöte sind es, die dem heute lebenden Menschen am allermeisten zu schaffen machen. Nicht die mannigfachen Einzelprobleme sind es, die ihn oft niederdrücken. Nicht einmal Krankheit, Leid und schmerzhafte Verluste allein sind es, die den Menschen verzweifeln lassen, sondern der schwindende oder verlorene Sinn des Lebens führt den Menschen in panische Angst und verzweifelte Sorge. Selbst wenn ein Leben noch so zweckhaft und erfolgreich erscheint, wird es für den Menschen unerträglich, wenn es für ihn sinnarm oder sinnleer geworden ist. Geschwundener Lebenssinn bringt Lebensunfähigkeit mit sich. Daher ist auch die Frage durchzuhalten, wie finde ich den Sinn des Lebens? Wir sagten, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht die zahlreichen Ängste und Nöte sind es, die dem heute lebenden Menschen am allermeisten zu schaffen machen. Nicht die mannigfachen Einzelprobleme sind es, die ihn niederdrücken. Nicht einmal Krankheit, Leid und schmerzhafte Verluste allein sind es, die den Menschen verzweifeln lassen, sondern der schwindende oder verlorene Sinn des Lebens führt den Menschen in panische Angst und verzweifelnde Sorge. Selbst wenn ein Leben noch so zweckhaft und erfolgreich erscheint, wird es unerträglich, wenn es sinnarm oder sinnleer geworden ist. Geschwundener Lebenssinn bringt Lebensunfähigkeit mit sich. Wie findet der Mensch nur den Sinn des Lebens? Er findet ihn in den Relationen, in den Begegnungen und Beziehungen. Der Mensch steckt in zahlreichen Relationen. Ist einmal die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung zu den Mitmenschen und die Beziehung zu Gott. Aber es gibt ja auch eine Beziehung zu dem Geschaffenen, zur geschaffenen Welt, zur Schöpfung. Und der Mensch ist in diesen Beziehungen der Beauftragte Gottes. Das muss neu gesehen werden. In Erziehung, in Bildung und Erziehung, auch in den Familien. Es kommt darauf an, dass die im Menschen angelegten Uranlagen sich entfalten. Wir hatten eben gesagt, der Sinn ist in jedem Menschen eingesenkt, hineingelegt. Ihn zu finden und zu aktivieren, das ist die Aufgabe im Lebensprozess. Konkret heißt es, dass die Kräfte, die Urkräfte des Hoffens, des Liebens und des Glaubens zur Entfaltung kommen. Wir hatten gesagt, dass nicht nur wichtig ist, im Leben Hoffnung zu haben, sondern wenn der Mensch Hoffnung hat, ist es die Aufgabe, die Hoffnung an andere weiterzugeben. Ähnlich ist es beim Glauben und beim Lieben. Und wir müssen sagen, dass Sinn und Zweck des Lebens nicht gleichbedeutend sind. Unter Zweck versteht man was anderes. Darunter versteht man Ziele, konkrete Ziele, die der Mensch in konkreten Räumen und Zeiten in bestimmten Lebensstadien und in Lebenssituationen mit individueller Planung und Motivation verfolgt. Zweckhaftes Denken, Planen und Handeln richtet sich also auf räumlich und zeitlich Nahes. Ganz Konkretes, man darf auch sagen, auf innerweltliches Werte schaffen. Sinn jedoch meint mehr als Zweck. Bereits im sprachlichen Umgang kommt ein tieferes Verständnis zum Vorschein, wenn Sinn als Gespür verstanden wird. Etwa in einer Situation das Richtige zu erkennen und zu tun. Schon in diesem Verständnis hat Sinn einen ethischen Bedeutungsgehalt. Im Wort Sentire steht das Wort Sinn drin. Das heißt ja fühlen, wahrnehmen. Und Sehnsus, Latein, da ist auch das Wort Sinn drin. Das sagt ja Gefühl. Und das Wort Sinn. Tiefer gesehen sind aber unter Sinn jene Ziele, Aufgaben, Intentionen zu verstehen, die der Schöpfung immanent sind, die ihr innewohnen, die ihr vom Schöpfer eingegeben sind. Da haben wir schon die theologische Seite von Sinn. Konkret meint Sinn nämlich, dass im Gott ebenbildlichen Menschen etwas angelegt, vom Schöpfer eingegeben ist, was sich in einem Prozess des lebenslangen Werdens und Reifens entfalten und verwirklichen soll. Darum sagte ich eben zu Beginn dieses Abschnittes, der Sinn ist in jeden Menschen eingesenkt, hineingelegt. Aufgabe des Menschen ist es, ihn zu suchen und zu finden. Ich sage erläuternd, vertiefend, im Gott ebenbildlich Menschen ist etwas angelegt, vom Schöpfer eingegeben, und zwar in jedem Menschen, was sich in einem Prozess des lebenslangen Werdens und Reifens entfalten und verwirklichen soll. Im Unterschied zweckhaften Handeln und Planen. Wir hatten ja eben das Wort Zweck auch in die Überlegung hineingenommen. Im Unterschied zum zweckhaften Handeln und Planen impliziert daher sinnhaftes Planen und Streben stets auch das Ziel des Menschen, die Frage nach Herkunft und Ziel des Menschen, nämlich die Einheit mit Gott. Daher ist der Sinn der christlichen Existenz auf Gott-Ebenbildlichkeit und Gottes Kindschaft ausgerichtet. Lebenssinn ist aus christlicher Existenz in christlicher Existenz unlösbar verknüpft mit der transzendenten Bezogenheit des Menschen auf die Frage nach Herkunft und Ziel des Menschen. Wo diese Sicht ausgeschaltet wird, kann der Mensch seines Lebenssinnes nicht inne werden. Sinnarmut bzw. Sinnleere kennzeichnen dann das Leben so betroffener Menschen. Wenn der Mensch Ursprung und Ziel nicht vor Augen hat, ist alles, was dazwischen liegt, sich ereignet in der Schwebe, im Dunkeln, sozusagen im Nebel. Gott in Bildlichkeit und Gottes Kindschaft sind aber zwei Säulen der Menschenwürde. Wir haben eben zu Beginn das Wort der Menschenwürde wiederholt genannt, im Zusammenhang mit Äußerungen aus der Enzyklika Evangelium Vitae. Gott in Bildlichkeit und Gottes Kindschaft sind zwei Säulen der Menschenwürde. Insgesamt gibt es vier Säulen der Menschenwürde. Eine weitere Säule ist die neutestamentliche Sicht, nämlich die ewige Bestimmung eines jeden Menschen. Gott in Mildigkeit und Gottes Kindschaft sind bereits im Alten Testament ausgesagt und feste Größen. Die ewige Bestimmung eines jeden Menschen wird im Neuen Testament noch deutlicher ausgesagt. Und die vierte Säule der Menschenwürde ist die Ausstattung eines Menschen als Schöpfungswirklichkeit, womit der Mensch von Natur aus als Schöpfungswirklichkeit ausgestattet ist. Und nun kommen wir zu dem Sinnzusammenhang des Lebens. Es werden ja Sinn und Zweck genannt. Es kommt nun entscheidend auf den Sinnzusammenhang an. Ich sehe es so. Er besagt vor allem, das zweckorientierte, konkrete Handeln des Menschen sollte dem Sinn entsprechen, der dem Menschen innewohnt, der ihm vom Schöpfer eingegeben ist. Jedem Menschen ist vom Schöpfer der Sinn eingegeben, eingepflanzt. Und es kommt darauf an, dass das zweckorientierte, konkrete Handeln diesem vom Schöpfer angegebenen Sinn entspricht. Dann aber, wenn das zweckhafte, konkrete Handeln und Unterlassen des Menschen nicht dem angegebenen Sinn entspricht, dann kann es sehr leicht sein, dass der Mensch in die Isolation gerät. Wir hatten ja eben von den Begegnungen und Beziehungen gesprochen. Wir haben gesprochen von den Relationen, in denen der Mensch steht, in denen sich der Sinn verwirklicht. Dann kann es sein, dass der Mensch, wenn also das zweckhafte, konkrete Handeln und Unterlassen des Menschen nicht dem eingepflanzten Sinn entspricht, dann kann es sein, dass der Mensch in die Neurose geht, in die Krankheit, in die Sucht. um hier nur einige Erscheinungsformen anzudeuten. Jeder Mensch bedarf nämlich des Sinnerlebens, des Sinnerlebens und des Werterlebens, um innerlich und vor den Mitmenschen bestehen zu können. Ich sage in diesem Satz noch einmal, jeder Mensch bedarf des Sinnerlebens und des Werterlebens, um innerlich und vor den Mitmenschen bestehen zu können. Sie finden diesen Satz ebenfalls in dem eben genannten Buch. Jene Symptome aber, Krankheit, die Süchte zum Beispiel, sind als Zeichen zu verstehen. Sie zeigen an, dass der Mensch in einem Zustand des noch nicht steht. Dass Behinderungen und Blockierungen wirkmächtig sind, die ihn noch nicht wahrnehmen und begreifen lassen, worin der letztgültige Sinn des Lebens liegt, der ihm eingegeben ist. In dieser Sinnnot, die sich dann ergeben kann, die zugleich Reifungsnot ist, steckt ein indirektes Fragen- und Anforderungsgehalt, nämlich durch mitmenschliche Begegnungen und Beziehungen seinen Lebenssinn zu finden, den er sucht. In diesem Sinne hat die Sinnfrage personalen und sozialen Charakter zugleich. Den Gesichtspunkt der Sinnnot und des Sinnverlustes werden wir heute noch ein wenig vertiefen müssen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt sich heute darum besonders eindringlich, weil das Leben nicht weniger Menschen von Sinnnot und Sinnverlust bedroht ist. Da gibt es jene, die ihr Leben als wenig sinnvoll empfinden, aber gleichzeitig gegen den drohenden Sinnverlust ankämpfen. Es sind Menschen, denen durchaus bewusst ist, dass ihnen etwas Wesentliches abgeht und das noch nicht Gefundene in Rastlosigkeit suchen. Schließlich müssen sie einsehen, dass durch Aktivismus Lebenssinn nicht zu erjagen ist. Andererseits ist es möglich, dass der Mensch unter dem Eindruck des noch nicht gefundenen Lebenssinnes in Resignation verfällt. Damit verbunden ist nicht selten die Tendenz zur Selbstisolation, die gesunde Begegnungen und Beziehungen zu Mitmenschen vollends blockieren kann. Sehr häufig ist heute zu beobachten, dass Menschen nicht bewusst ist, wenn ihnen der eigentliche tiefere Sinn des Lebens nicht erflossen oder gar verloren gegangen ist. Sie empfinden Unruhe, Unzufriedenheit, Freudlosigkeit, vermögen aber nicht darüber Auskunft zu geben, woran sie eigentlich leiden und wo die Ursprünge des Leidens liegen. Bedrohende Ängste und Furchterscheinungen kennzeichnen gewöhnlich das Leben so betroffener Menschen. Ein unbestimmtes Suchen ohne Zielrichtung zeigt die Mangel- und Entbehrungssituation aber an. Die Erscheinungsformen der Sinnnot und des Sinnverlustes sind nach Art und Umfang so vielfältig, wie es Menschen gibt, die hier ihren Mangel verspüren. Zu den Hauptsymptomen gehören die verschiedenen Formen der Süchte, die heute ein bedrohliches Ausmaß angenommen haben. Wir hatten ja hier eine ganze Serie zum Thema Sucht und Suchtgefahr. Der Griff nach immer härteren Drogen lässt die innere Not der Konsumenten für den vorurteilsfreien Blick erkennen. In diesem Zusammenhang dürfen wir zusammenfassend sagen, was wir ja schon in der anderen Sendung gehört hatten, dass sich die Symptomtherapie in zunehmendem Maße als nicht personengemäß und als ineffizient erweisen kann. Ganz abgesehen von dem kopfspieligen Leerlauf, der sich bei dergleichen Handlungsbemühungen oder Heilungsbemühungen ereignet. Intensiver als früher sollte man heute nach dem eigentlichen, tiefer liegenden Sinn der Erscheinungsformen fragen, um auf Dauer helfen zu können. Denn in menschenkundiger Sicht sind Symptome als Signale zu verstehen. Sie zeigen an, dass der Betroffene in den meisten Fällen unbewusst anderen eine Mitteilung geben möchte, verbunden mit einer intensiven, indirekten Anforderung. Und diesen indirekten, verborgenen Frage- und Anforderungsgehalt in den defizitären Erscheinungsformen zu erkennen, ist die erste Aufgabe aller helfenden Bemühungen. Wenn man sich dieser Aufgabe in der Zukunft ernsthaft stellt, wird es besser als bisher gelingen, die tiefer liegenden Fragen der Menschen zu beantworten, die sich in den Symptomen zwar verbergen, aber dennoch aufgrund einer Wert- und Reifungsnot zur Mitteilung gelangen und zur Mitteilung drängen. Im Mittelpunkt des süchtigen Strebens, um hier noch einmal anzuknüpfen, sowie alle anderen Symptome des Sinnverlustes, steht letztlich das unbewusste Erwarten und Verlangen, dass die Sinnnot behoben, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens neu erflossen und beantwortet wird. Und es darf ebenfalls von hier festgestellt werden, dass Sucht und Suchtgefährdung nicht im Sinne einer Blickverengung auf den Bereich der Drogen und Psychopharmaka begrenzt ist. Gegenstand des süchtigen Strebens kann alles sein, was in geordneter Weise dem Prozess des menschlichen Werde- und Reifungsprozesses dient, nämlich Besitz und Erwerb, Geltung und Macht, Genuss und Glück, mit der Verabsolutierung von Einzelaspekten, mit dem Besessensein von den Dingen, ist das Eingeengtsein, die Unfreiheit des Menschen verbunden. Zu den genannten Symptomen gehören auch Erkrankungen, insbesondere die Psychogenen. Es steht außer Zweifel, dass weit über 60% der Erkrankungen psychosomatisch sind. Vermutlich weitaus mehr. Heute sind Ärzte, Seelsorger, Eltern und Erzieher gehalten, nach dem Sinn der Erkrankung zu fragen. Das gehört nämlich auch zum Umfeld des Themas Sinn des Lebens. Leider werden von vielen Ärzten und anderen Personenkreisen die Erkrankungen noch nicht von den personalen Ursprüngen her gesehen und daher nicht von ihrem Sinngehalt her gesehen und behandelt. Gründe hierfür können sein: Mangel an Zeit, Mangel an Menschenkenntnis, auch leider merkantiles Denken. Übrigen gilt das, was von der Suchttherapie gesagt wurde, auch hier. Die Symptomtherapie ist mit einem weit höheren Kostenaufwand verbunden als eine Heilung, welche die personalen und sozialen Ursprünge der Erkrankung ins Auge fasst und daher von Dauer ist. Wenn nämlich eine Erkrankung medikamentös überdeckt wird, ich darf das hier andeuten, wechselt der Patient mit nicht selten die Symptomatik. Er möchte aber im Grunde nicht primär Körperreparatur. Was er dagegen zutiefst beantwortet wissen möchte, ist die Sinnfrage, die oft Mittelpunkt einer Krankheit ist. Er flieht darum in die Erkrankung, um aus dem Zwinger der Belastung, der Hektik, des Gehetztwerdens, des Besessenseins herauszukommen. Er geht oftmals in die Erkrankung, wenn keine Zeit verbleibt, die Frage nach Herkunft und Ziel, also die Frage nach dem Sinn des Lebens gültig zu beantworten. Dies vorausgesetzt wird aber auch deutlich, dass dem Christen der Sinn seiner Krankheit nicht gleichgültig sein darf. Krankheit bedeutet stets Chance zur personalen Reifung. Durch Krankheit kann der Mensch Gewissheit über Herkunft und Ziel seines Lebens erhalten. Zu den Erscheinungsformen der Sinnnot lassen Sie mich das auch noch anmerken. Und des intensiven Sinnsuchens zugleich zählen ebenfalls die einseitige Konsumorientierung, die bei zahlreichen Menschen der Gegenwart eine deutliche Alibi-Funktion hat. Die Kräfte des Denkens, des Wollens und des Fühlens, aber auch Sinnesfunktionen und Antriebe treten dann in den Dienst des Habenwollens. Wenn Sinnperspektiven verloren gegangen sind und materielle Zweckhaftigkeit dominiert, denn der Mensch lässt sich nicht durch Zufuhr von materiellen Dingen zufriedenstellen. Was der Mensch braucht, sind sinnvermittelnde Lebensvorgänge. In dem Sinne werden wir beim nächsten Mal unsere Reihe fortsetzen und die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach Sinn und Wert des Lebens auch nochmal von anderen Gesichtspunkten her betrachten. Für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Vielen Dank, Professor Balkenohl, für Ihre Anregungen, die uns bei der Suche nach dem Sinn des Lebens sicherlich hilfreich sein werden. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, ich bedanke mich ebenfalls.
Ja. Außerdem möchte ich Sie noch auf unseren CD-Dienst aufmerksam machen. Sie können die Sendungen auch als CD bestellen unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Der CD-Dienst ist zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Wie zu Beginn bereits angekündigt, ist Professor Balkenohl auch Buchautor. Ich möchte noch einmal auf sein Buch hinweisen, das den Titel trägt »Vom Sinn des Lebens – Orientierungen in unruhiger Zeit«. Erschienen ist es im Christianer Verlag.